Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ich war mir nicht so sicher, aber jetzt freue ich mich richtig hart bei euch zu sein. Es ist immer, wenn ich hier bin, merke ich, wie sehr ich euch überhaupt vermisst habe. So, jetzt
kann man sich auch vermisst.
Ja, wir haben dich auch.
Das ist schön.
Vermisst. Ja. Ich bin auf eine ganz angenehme Art auch heute müde, aber auf so eine gute. Mhm. So eine richtig, ich kann jetzt richtig rein versinken und
hassen. Oh, das ist super. Du siehst auch so gemütlich aus auf dem Sofa. So, gibt's jetzt eine Einleitung?
Ich war heute ganz schon auf die Anmoderation, aber Christian kann sich schon wieder nicht durchsetzen.
Ich bin ein Arsch. Tut mir leid. Christian, bitte.
So, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex. Wir sprechen heute über einen Film, über den wir schon sehr lange sprechen wollten und sind heute zu dritt.
Es ist fast ein Insider-Joke innerhalb unseres Podcast-Universums, dass wir immer gesagt haben, nächste Woche machen wir dann endlich Batman und Robin. Und jetzt ist es endlich soweit und ich weiß nicht, ob ich danach einfach in ein tiefes Loch fallen werde, weil jetzt hab
alles Bucket geschafft. Alles getan. Kannst du alles abhaken so.
So, von wem haben wir das denn immer abhängig gemacht? Wer war denn immer unsere Ausrede?
Ich glaube, ich bin schuld. Ja. Kann das sein, dass ich schuld bin? Weil ich nie konnte, irgendwie, weiß es nicht.
Wir haben gemeint, für Batman und Robin brauchen wir so viel Nerd-Credibility, dass wir das nicht ohne Janis machen können. Weil sonst redet Christian wieder, keine Ahnung, wie schön das ausgeleuchtet ist oder so. Und ich fange an, mich total zu verlaufen irgendwo in welchen kulturwissenschaftlichen Theorien. Und keiner konzentriert sich, um was es geht, nämlich um den dunklen Ritter.
Verdammt. Um Herz und Bauch. Ja. Darum bin ich hier. So, wann war der Film jetzt? Wann ist der rausgekommen damals?
1997.
Mann, hab ich mich auf diesen Film gefreut, um gleich mal ins Thema reinzubratzen.
Mein neunjähriges Ich auch. Ich hatte sogar ein Video von, da gab's ein Batman und Robin Special auf RTL von Frauke Ludewig moderiert. Die ist nach L.A. gefahren und hat Arnold Schwarzenegger interviewt, weil der für das deutsche Publikum, ja wow, Arnie-Interview. Aber nee,
ich dachte, wow, Frauke Ludewig.
Ja, Frauke Ludewig vor fast 30 Jahren, sabba. So, jetzt sind wir auch gecancelt, drei mittelalte weiße Männer reden über Batman. Wo sind wir denn hier gelandet? Auf jeden Fall war so gehypt auf den Film, dass ich das aufgenommen habe, dieses Special, und habe das hoch und runtergeschaut und auf Frauke Ludewig masturbiert. Nein, das ist auch nicht wahr. Also ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Da wollte ich eigentlich hin. Und ich war 9. Wie alt wart ihr?
Ich war 25. Oh Gott. Ich war tatsächlich 25. Bist du echt so jung? Oh, ist das krass. Okay. Ja. Also ich war 25 und ich war aber, sagen wir mal so, ich hatte meinen Höhepunkt Anfang der 90er, meinen Nerd-Höhepunkt, möchte ich fast sagen. Das war eine geile Zeit für mich. Das war 89, wurden die Comics alle so ein bisschen erwachsener auch. Da hattest du Dark Knight Returns und Year One und so. Frank Miller hat da reingehauen und Alan Moore und wer da nicht alles in den End-80ern. Und das war halt der Grund, warum ich weiter gelesen habe, warum ich weiter drin geblieben bin. Und bei Batman war es so, dass ich mich über die Tim Burton-Filme sehr gefreut habe. Und ich finde die auch nach wie vor sehr schick, aber die haben mich nicht richtig abgeholt. Mir fehlte da was. Mir waren die dann zu. Also wie bei Burton ist es für mich meist so, dass der Look super ist, aber die Story ist meist nicht so prickelnd. So. Also der Joker als Joe Chill, der Batmans Eltern umbringt, war mir als Story nicht okay genug. Und ich fand einen Batman, der killt, da hatte ich auch ein Problem mit. Und das war ja alles sehr, wir hauen mal raus. Das sind tolle Filme, das war auch gut, aber das war nicht so ganz, was ich wollte. Und ich muss gestehen, dass ich Batman Forever, auch mit Val Kilmer, unterhaltsam fand und auch das Gefühl hatte, dass da so Insider drin sind für die Comic-Liebhaber. Und ich bin ja ein großer Robin-Fan. Das hat mir alles eigentlich ganz gut gefallen. Dennoch, als sie gesagt haben, dass George Clooney Bruce Wayne wird, bin ich durchgedreht, weil ich das so geil fand, weil ich dachte, wow, das ist mal ein Bruce Wayne, das ist ja wirklich so suave und dann hat er auch noch so ein bisschen diesen Look, weißt du, so ein Millionär und so, und ich habe gedacht, der könnte das Ding nach Hause bringen. Ich habe original gedacht, der bringt das Ding nach Hause. Und dann habe ich den Film gesehen.
Hast du noch eine Haltung dazu? Sonst kann ich auch gleich noch derbe vom Leder lassen.
Ja, was ist denn deine Haltung dazu? Wie alt warst du denn damals?
Naja, der kam 97, kam er raus. Ich weiß nicht, kam er 97 auch in die Kinos? Da war es 98?
Müsste 97 gewesen sein.
Ja, manchmal war ja schon echt eine ganze Weile dazwischen. Ja, ja, das hat manchmal schon gerne mal ein halbes Jahr gedauert. Ja, okay. Naja, entweder war ich 17 oder 18. Auf jeden Fall habe ich den zweimal im Kino gesehen.
Ja.
Dazu muss man sagen, bei uns in Gestacht im Kino, da gab's, es gab eine Leinwand und Filme liefen dann manchmal wochenlang so. Ja, und dann, wenn man dann wieder ins Kino wollte, hat man entweder den Film nochmal geguckt, der schon lief, oder und ich glaube, ich fand ihn beide Male auch nicht so gut. Aber irgendwie,
gab ja nichts anderes.
Irgendwie wollte ich ihn noch besser finden.
Das ist, und dann habe ich ihn zweites Mal geguckt. Es gab nichts anderes.
Wir hatten nichts. Wir hatten ja nichts.
Nein, 90er war schon karg, ne?
Ja. Da kann ich euch noch Schlimmeres erzählen, was Star Wars betrifft.
Gerade als dickes Comicbuchkind, so damit, also heutzutage, was wir heutzutage schon für Diskurse führen, so dass meine Mutter weiß, was Marvel ist und ich bin ihr Sohn und sie wusste jahrzehntelang nicht, was Marvel ist. Ja, und ich so, also ne, auch dieses von wegen, ja, Leute, die dachten, dass Spider-Man und Batman in derselben Stadt leben, bin ausgerastet und das so. Aber klar, wir haben alle Jubeljahre mal irgendwie so einen Film vorgesetzt bekommen und wie unsophisticated teilweise auch die Filmemacher waren, also Batman Forever, dem ich auch sehr viel abgewinnen kann. Tommy Lee Jones wusste halt einfach nicht, wie man einen Schurken spielt. Also Tommy Lee Jones dachte in dem Film, dass er einfach nur wie wahnsinniger so wie Rumpelstilzchen und rumpoltern muss und manisch lachen.
Und dann im Nachhinein noch zu hören, dass er Jim Carrey so gehasst hat.
Ja, wird, das ist sehr witzig.
Wo ich aber denke, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Jim Carrey hat ja auch so vom Leder gezogen. Das war halt, also warum ich, glaube ich, Batman Forever so gut fand, war, es gab ja nichts anderes. Also es war halt das, was du in der Richtung hattest. Und es war ja auch, wann war Batman Returns? Wann war das?
Das war ein 92er-Film?
Da war eine ganze Weile davor. Also fünf Jahre sind ins Land gegangen bis zu diesem Film. Nee, Quatsch. 94 kam doch Batman Forever.
Ja, genau.
Also es gab eine Pause, fünf Jahre gab es schon eine Pause, wo du dachtest, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann kam auf einmal doch was und du hattest das Gefühl, oh, das ist ein bisschen fresher, das ist so ein bisschen mehr an dem drin, was du eigentlich sehen willst. Und und dann haben sie es überrissen mit Batman und Robin, das muss man ja auch einfach mal sagen.
Genau, also ich glaube auch, dass, das wusste ich damals nicht, aber jetzt kann ich diese Filme natürlich auch ein bisschen wertschätzen, aufgrund dessen, dass es ja natürlich auch irgendwo eine Verneigung sein soll vor diesem Pulp-Charakter der Adam West-Serie.
Total.
Mit der Joel Schumacher viele Berührungspunkte hatte. Er wollte quasi die refreshen, der wollte nicht einfach nur Tim Burtons Kurs fortfahren. Und das kann ich bei Batman Forever noch verstehen. Und Batman Robin habe ich ewig nicht mehr geguckt, aber ich weiß nur, dass ohne zu sagen, das ist halt Referenz auf die Adam West Sachen, das damals schon. Und echt, ich war klein und Arnold Schwarzenegger war mein Idol sozusagen, wie man auch beim Körperbau feststellen kann, dass ich das damals schon, also auch nicht als Verneigung oder als irgendwie Stilart oder so, ich fand das derbe Kacke so. Und ich saß da im Kino und da diese Eiszapfen haben immer dauernd, weil sie sowieso Pappmaché-Eiszapfen waren, irgendwie rumgewackelt. So, das war wie ein Ed Wood-Film. Ja. Es hat keinen Sinn gemacht, dass das Visor von Mr. Freeze, den ich sehr geliebt habe, Mr. Freeze, ich habe übrigens ein YouTube-Video über Mr. Freeze gemacht, was
das
ich, viel zu lang ist.
Das habe ich schon gesehen, das sieht super aus. Ja. Das viel zu ist, Christian. Ja.
Ich höre das ja auch immer. Let's Talk About Spandex, muss man vielleicht nochmal sagen. Da habt ihr ja auch schon über viele animierte Batman-Filme beispielsweise gesprochen.
Ja.
Da war ich jetzt gar nicht dabei, aber da gibt es ja auch noch ganz viel zu entdecken, gerade was Mr. Freeze angeht.
Ja, Sub-Zero von Paul Dini geschrieben, der ja die Figur des Sub-Zero, das muss ich kurz loswerden, sonst verliere ich meinen Nerd Orden. Also Mr. Freeze war früher, 1959 wurde er erschaffen von Bob Kane, dem original Batman-Schaffer, und der war halt eine Witzfigur. War so ein glatzköpfiger Professor, der halt eine Schneepistole erfunden hat. Und dann kam Paul Dini, der diese Figur echt in so eine tragische Richtung gemacht, verwandelt hat und sofort in den Superschurken Olymp reingeworfen hat, sozusagen. Mhm. Und ich kannte diese Trickfilmserie, die lief auf Kabel 1 oder ProSieben, wo sie auch immer lief. Also da war mein erster Berührungspunkt mit Mr. Freeze.
Animated, großartig. Genau. Es ist einfach, weil Paul Dini es verstanden hat, was die Essenz ist des Batman-Universums.
Ja, auch immer verstanden hat, dass da Philosophien so gegeneinander aufprallen müssen. Also wenn der Bösewicht eine Agenda hat, dann ist das gleich viel, viel besser, als wenn der Bösewicht damit sagt, ich bin Mr. Schneepistole und ich will Diamanten. Warum? Keine Ahnung.
Ja. Da hast du recht. Ja.
Und dann macht dieser Film so eine Mischsache und Mr. Freeze ist gleichzeitig albern, aber so behauptet tragisch und der hat sein scheiß Visor nie zu. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der hat seine, der hat ja so eine Glocke, damit er
du
nicht
meinst die, jetzt Arnold, meinst du?
Arnold, sein Anzug, das ganze Art-Design, das ist einfach nur ganz furchtbar.
Ja, das hat mich wirklich aufgeregt. Also ich bin da auch ganz bei dir. Also ich fand halt Batman Animated hat mir auch sehr gefallen und einfach auch die Charaktere hat, also Paul Dini hat es geschafft, das echt auf den Punkt zu bringen. Und ich wünschte mir, Herr Schumacher hätte sich vielleicht mal hingesetzt mit Herrn Dini, um einfach mal so ein paar Sachen zu klären. Hat er aber scheinbar nicht. Und weil ja die Serie lief vor Batman.
Ja, ein bisschen
Robin,
vor. Gemerkt, dass, ja.
Die war ja inspiriert von den Tim Burton Batman-Film. Ja. Alles richtig gemacht, alles ist im Dunkeln. Ne? Das Farbschema ist super. Du hast die Charaktere und alles ist
aber
relativ
klar. Aber es darf
ja
trotzdem drüber sein, ne? Dieses Art Deco, so
ja, natürlich, ja, Farben, ja, klar, es ist drüber. Es ist ja dann dieser Tim Burton-Style, wo ich auch mit Art Deco-Ding, genau dieses 30er-Jahre-Gangster-Style und so. Alles super, ist auch... Hat mir auch echt gut gefallen, so. Aber die Richtung haben sie halt nicht gemacht. Oder zum Beispiel, wenn wir modernere Sachen sagen wollen, hier beim Arkham Asylum, bei den Batman-Spielen zum Beispiel, haben sie auch genau verstanden, was die wichtigsten Charaktere im Universum, da hast du ja auch einen ganz großartigen Mr. Freeze.
Ja.
Ne? Auch so eine super Tragik da drin. Ja. Und auch so, der will ja seine Frau wieder zurückhaben. Das ist schon, du kannst mehr rausholen, aber du musst die Charaktere auch ein bisschen ernst nehmen. Also du musst ihnen irgendwie eine Tiefe geben. Das ist zum Beispiel, wo es mir jetzt schon graut ist, wie sie Bane verheizt haben in Batman und Robin. Aber wir müssen uns den gleich mal ansehen erstmal. Und dann
genau, das wollte ich gerade mal anmerken, weil wir müssen, glaube ich, kurz erklären, dass wir den ja noch gar nicht geschaut haben.
Stimmt, wir fangen ihn jetzt gleich wieder auf.
Jetzt gleich, in wenigen Minuten.
Ja.
Dann gibt es eine magische Sekunde und in der haben wir das geguckt und dann reden wir hier einfach weiter.
Und dann wird hier weiter
geredet. Genau so machen
wir
das.
Wir kommen jetzt hier schon auf Betriebstemperatur.
Ja. Genau, aber ich habe eben nochmal nachgeguckt. Batmans Rückkehr, also der zweite Tim Burton ist von 92, Batman Forever von 95 und der hier von 97.
Also relativ schnell noch nach.
Waren das immer so 2-3 Jahre dazwischen.
Ja.
Da waren die relativ fleißig.
Alle waren scharf drauf, alle wollten mitspielen. Ne? Es gab ja richtig so alle, was ja auch dieser, wie in den 60ern bei der Batman-Serie, wo auch alle total Bock hatten, da mitzuspielen.
Ja, ja, ja.
Und Adam West so viel Sex hatte, dass er gar nicht damit umgehen konnte.
Ich weiß gar nicht,
wo du einfach als Kind, ich habe mir ja einmal Batman hält die Welt in Atem als Wunschfilm quasi so hart gewünscht und dann auch bekommen. Und dann ist nie das Richtige gewesen, be careful what you wish for, weil ich den überhaupt nicht ertragen konnte, weil ich natürlich eine andere Art von Batman wollte.
Ja.
Ich wollte den Comic-Batman, der eine taffe Sau ist und echt auch wirklich was gebacken kriegt und nicht einen Typen, der einfach nur spackt. Heute weiß ich das viel mehr zu schätzen als früher. Ich komme jetzt mit Batman 66 viel besser klar als damals.
Ich auch tatsächlich.
Ja. Also bei mir ist es ja der Batman 66 das, womit ich aufgewachsen bin. Also ich komme ja gar nicht über die Comics, sondern eigentlich aus dieser alten Adam West-Serie. Und ich mochte das immer sehr gerne, dass das so knallbunt und übertrieben ist. Und ich glaube, da sprachen wir auch schon bei Batman Forever drüber, dass Joel Schumacher oder die Leute, die Batman Forever und Batman und Robin gemacht haben, sich entschieden haben, sich mehr an die Serie anzulehnen, auch ästhetisch und bunt und schräg und überdreht zu machen. Was ich jetzt grundsätzlich sympathisch finde, was aber natürlich inhaltlich ein paar Probleme nach sich zieht.
Und im Film auch echt eine Qual ist. So, jetzt ist
raus. Janis sagt es doch ganz klar, es gibt ja auch echt Respekt vor dem Franchise, Respekt vor den Figuren. So. Also wenn wir, ich verstehe es immer nicht so, wenn man sieht, okay, da gibt es ein ganzes Fandom drumherum und die muss man wie als Stamm, das ist die Kirche des Batman, dass man da so reingeht und sagt, so von wegen, wir malen hier die Tapeten um. Ich kann es persönlich nicht verstehen. Und ich kann auch sehen, von wegen, natürlich baut sich sowas aus verschiedenen Epochen zusammen. Grant Morrison ist ein großartiger Comic-Autor, um da mal rumzunörden. Absolut. Der meinte von wegen, jede Art des Batman hat in diesem Tempel der Fledermaus seinen Platz. Ja. Also ohne den 1660er Batman gäbe es den ganz dunklen Batman nicht. Und wir können das alles respektieren. Man muss aber nicht einfach Säulen einhauen, um zu meinen, so von wegen, ich weiß es besser und darum geht's. Es geht einfach, hab Respekt, in welchem Haus du dich befindest.
Genau.
Und ich glaube, in diesem Film geht der Respekt ab.
Aber tatsächlich hat dann dieser Film dann sozusagen den Nolan-Batman vorbereitet.
Kann man auch wieder sagen. Sind. Jeder
Weil George Clooney stolz darauf war, das Franchise getötet zu haben mit diesem Film. Wobei man ihm nicht allein die Schuld in die Schuhe schieben kann, obwohl ich werde nochmal drauf achten gleich.
Ja, ich glaube nicht, dass es... Kennt ihr...
Das ist schon eine Gemeinschaftsarbeit.
Kennt ihr Dinge um die Produktionsbedingungen? Weil wenn ich an den Film zurückdenke, habe ich immer so ein Finale vor Augen, wo ich den Eindruck habe, da war nie ein Star mit den anderen im gleichen Raum.
Die haben
Raum.
Wahnsinnig viel voneinander gedreht, getrennt und irgendwie sind da, wo die Budgets einfach, auch die Schauspieler-Budgets einfach krass explodiert.
Das glaube ich auch.
Es fühlt sich halt, also in meiner Erinnerung fühlte sich das gerade das Ende so choppy an, dass da auch, also es fühlt sich an, als wäre nie jemand gemeinsam in einem Raum gewesen, hätte miteinander gespielt. Und das ist in meiner Erinnerung immer das größte Problem an dem Film gewesen. Weil ich fand, Batman Forever, trotz der bunten Ästhetik, hatte viel mehr Qualitäten.
Ja, fand ich auch.
Es geht mir auch nicht um das Bunte, so, ne? Also nicht falsch verstehen, ne? Ich bin nicht so von wegen, ja, da wird mit schönen Farben gearbeitet, das finde ich blöd, Batman ist schwarz-weiß. Es geht halt wirklich darum, von wegen, hast du die Figuren, den Kosmos, die Welt verstanden? Also ich möchte mit niemandem über einen Farbschlag streiten oder über, dass es ein bisschen kindlicher ist oder sonst. Es gibt jetzt eine Comicserie, die heißt Batman 89. Die holen auch so ein bisschen diesen Nostalgie-Faktor wieder hoch. Und da gibt es so eine Billy Dee Williams, war der allererste Harvey Dent im ersten Tim Burton-Film.
War geplant.
War geplant, dass er zu Two-Face wird. Und das passiert da. Und das ist geil. So, das ist eine Referenz auf den Film nehmen, aber auch den Comic irgendwie respektieren. Ich habe das Gefühl, von wegen, da gab es ein paar Leute, und es wird nicht nur Joel Schumacher sein, die Batman einfach richtig, also richtig denken so, das ist so Kleinkinderscheiß, wo wir McDonald's Plastikmüll dann danach noch verkaufen oder sonst was. Ich fühle keine Liebe, will ich damit im Grunde eigentlich nur sagen.
Ja. Muss aber auch nicht. Ich finde nicht, dass jeder Batman lieben muss. Und ich finde es auch legitim, wenn Leute sagen, diese Superheldenfilme, das ist einfach, das ist doof, und das finde ich auch alles, ich komme damit echt klar. Ich habe in meiner Jugend hatte ich immer das Gefühl, ich müsste rechtfertigen, dass ich Comics lese und die Comics als gleichwertiges Medium verteidigen gegen alle anderen so. Ne? Und ich habe immer gesagt, Comic ist doch ein Medium an sich. Das ist genauso, kannst du sagen, Bücher sind scheiße, weil da gibt's ja auch billige Bücher und Scheißbücher. Natürlich gibt's Schundromane, genauso gibt's scheiß Comics, aber es gibt halt auch künstlerische Graphic Novels und so. Aber ich habe irgendwie aufgegeben, da so zu kämpfen für, weil ich halt denke, also entweder es ist was für euch und es gefällt euch oder eben nicht. Ich kann euch das mal zeigen, und wenn es euch kickt, ist super. Und wenn nicht, mein Gott, ihr habt, weißt du, dann lästert ihr halt über was, worüber ihr keine Ahnung habt, wo ihr halt nicht einfach alles ausgelotet habt. Aber muss ja auch nicht jeder. Also ich bin jetzt so, also wir haben jetzt das MCU bekommen, wir haben so viele Superheldenfilme wie noch nie. Und ich weiß gar nicht, ob das so geil ist im Endeffekt, weil alle Wünsche sind in Erfüllung gegangen von uns Nerds. Und ich weiß nicht, ob ich das alles so gut finde jetzt im Endeffekt. Früher war das was anderes, weißt du, da tauchte dann alle Jubeljahre mal ein Film auf und du warst so, oh geil, hast dich gehypt. Und entweder du warst zufrieden oder eben nicht. Ich weiß es nicht. Also ich werde jetzt zugeschissen mit Superheldenformaten, und ich brauche langsam mal was Neues. Also ich brauche was Neues, wenn innerhalb des Genres noch was passieren soll, muss ich was Neues bekommen. Eben sowas wie The Boys zum Beispiel, wo sie dann halt mal verzichten, diese Entstehungsgeschichten, Arie, sondern auch mal die andere Seite beleuchten. Ich finde es halt auch interessant, wenn die mal erzählen würden, wie ist das für die Leute von der Straße? So ein Marvels Ding, ne? So wie Busiek das gemacht hat. Wo du einfach mal siehst, was passiert, wenn die fertig sind mit ihrem Kampf. Ne? Sowas wie eine Damage Control zum Beispiel, die immer aufräumen müssen, die Scheiße. Sowas fände ich
halt. Wer zieht denn freiwillig noch nach Gotham City? Wer hat denn da Bock, in dieser Stadt zu leben?
Wer hat da Bock drauf? So, oder GCPD, ne? Weißt du, wo du denkst, wie ist es denn für den normalen Bullen, wenn der Joker auftaucht?
Tschüss. Da habe ich ein Video gemacht bei Dr. Oshinski über GCPD.
Ja, so gut gemacht. Und das hast du gut gemacht.
Hast Danke. Gut gemacht. Weil es wenn wir daraus so ein YouTube-Format machen, kann man jetzt immer so die Links so einmal einblenden, oder? Geht das nicht?
Doch, bestimmt. Machen wir dein YouTube-Video jetzt draus. Los geht's. Wollen wir den Film gucken? Wir kommen jetzt schon in so eine Hasskappigkeit.
Ja, wir
müssen mal anfangen jetzt. Vielleicht sind wir dann ganz gechillt.
Vielleicht wird der noch total begeistert und sagen, ich verstehe das jetzt erst.
Ja,
bestimmt.
Wir schauen einfach mal.
Ja, los.
Ich war gerade ein bisschen geschockt, dass ich gesehen habe, der geht 2 Stunden.
Oh, shit.
Wirklich?
Warum geht der 2 Stunden? Egal, wir werden es jetzt sehen. Also,
schnell, lass uns anfangen.
Wir haben Spaß auf jeden Fall. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben uns durch 2 Stunden Batman und Robin gekämpft, gequält. Wie würdet ihr das bezeichnen?
Es ist ja wirklich erstaunlich, dass der 2 Stunden wirklich lang ist.
Ich habe jede Minute gespürt. Pass auf, ich habe den damals gesehen, das ist über 20 Jahre her. Und ich habe vergessen, nee, ich muss das verdrängt haben, das ist wie ein Trauma. Mein Gott, ist der schlimm. Das ist ein wirklich, wirklich schlimmer Film. Und George Clooney, alles, was ich vorher gesagt habe, war eine Lüge.
Ja, ne?
Der hat ja nicht einmal nicht gegrinst. Der grinst die ganze Zeit. Und wenn ich ihn grinsen sehe, denke ich, der zählt das Geld schon im Kopf. Der hat sich dumm und dossig verdient. Und jede einzelne, bis auf den Schauspieler von Alfred, Michael Gough, egal.
Kann das nicht gut aufspringen.
Ich auch nicht. Cool. Bis auf, meiner Meinung nach, haben die alle Scheiße abgeliefert. Das sind die schlimmsten. Und bei Arnold bin ich nicht überrascht, ne? Ich wusste, dass der kein Charakterdarsteller ist. Aber erstmal der Typ, der die Texte geschrieben hat, gehört so in die Fresse geschlagen. Und dann Uma Thurman hat mich persönlich beleidigt mit ihrem Kackspiel. Die spielen alle einen Dreck zusammen.
Also bei Uma Thurman meine ich gelesen zu haben, dass das ja so echt so eine Verneigung vor Travestiekünstlern und Drag Queens sein soll, ne, die auch mit Verrenkungen, so einem merkwürdigen sexuellen Innuendo, mit so einem Doppeldeutigkeit, okay, auch einfach die Art, ne, das soll so quasi RuPaul als Ökoterrorist.
Wer hat das gesagt? Schumacher oder
ja, sie? Das hat Schumacher selber gesagt. Nee, das schieß mich tot, müsste ich jetzt die Quellen. Wow. Die Quellen sind in den Shownotes.
Never mind.
Aber das kann ja nicht wegmachen, was sie macht, wenn sie quasi noch eine normale Person ist, in Anführungszeichen.
Schlimm. Ja.
Als auch von wegen, ich würde mich auch beleidigt fühlen, einfach wenn ich mich dieser Subkultur zuzählen würde. Ja. Dass man denkt, so spielst du uns ja. So? Also
das ist deine Hommage.
Ja, genau.
So siehst du uns, ja, super. Danke sehr. Vielen Dank. Ich habe versucht, irgendwas zu finden, was mir gefallen hat, aber ich habe nur gefunden, dass ich die Stadtkulissen ganz schick fand und schön gemacht und diese Modelle sind ganz schön, auch wenn die komplett bescheuert sind, weil die Straßen irgendwie.
Also Gotham ist durchzogen von Büsten und Pomp und alles Straßen ist hoch, und U-Bahn
ja,
fahren.
Und Brücken.
Ja, fahren so riesengroßen Bronzemännern in den
Schritt. Wahnsinnig große, genau, homoerotische Männer mit ganz vielen Muskeln, auf denen sie mit ihren Motorrädern und Autos rumfahren. Ja, das haben sie schön gemacht. So, wir haben uns darauf geeinigt, dass die Innenaufnahmen echt schlimm waren. Diese Eislauf-Arena, so Holiday on Ice mäßig gepaart mit Stage Musical Frozen.
Ja, oder so Stunt-Shows. Kennt ihr die noch? Die gab man früher im Moviepark Bottrop-Walsrohr, da gab es so Stunt-Shows. Genau, ja. So war das auch.
Ja. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, vielleicht so eine ganz kleine Mini-Zusammenfassung von 3-4 Sätzen zu machen.
Gerne.
Für die Leute, machst du das bitte?
Genau, für Leute, die vielleicht die Filme auch mal irgendwann gesehen haben, aber genauso wie wir sich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern können. Also ich kannte irgendwie gefühlt Fragmente.
Ja.
Und obwohl ich ihn damals zweimal im Kino gesehen habe, innerhalb von ein oder zwei Wochen, ich hätte die Hälfte nicht nacherzählen können, dass Alicia Silverstone da irgendwie vorkommt als Batgirl, komplett verdrängt zum Beispiel und vieles andere auch.
Ja.
Möchtest du dich dran versuchen?
Ich versuche mich dran, wenn ich was ganz Wichtiges aus deiner Analyse vergesse, dann bitte korrigiere mich. Also es geht ja darum, dass wir Batman und Robin jetzt besuchen, die sind schon ein paar Jahre als dynamisches Duo im Dienst und kriegen per Videophonie mitgeteilt, ey, es gibt neuen Superschurken in der Stadt, Mr. Freeze klaut Diamanten.
Ja, vor allem sind sie schon auf dem Weg, ne?
Also ich finde super, dass du gleich in die Story einsteigst. Da wird nicht lange rumgefackelt, sondern
der ist böse, sagt, da ist Mr.
die
Freeze.
Steigen in die Auto und fahren los. Es wird der Arsch gezeigt, es werden die Nippel gezeigt, der Schritt wird gezeigt und dann wird das Batmobil gezeigt in epischer Breite und dann geht's sofort los.
So,
Robin fährt Motorrad.
Genau. Ja. Mr. Freeze braucht Diamanten, um seinen Anzug mit Energie zu versorgen, was übrigens Comic akkurat ist. In den ersten Jahren war das tatsächlich so. Er war einfach ein böser Professor, der Diamantendieb war. Gleichzeitig irgendwo in Südamerika gibt es so eine Labor-WG.
Oh Mann,
da gibt
ey.
Es
Jason Woodrow.
Ja,
zusammen mit Pamela Isley.
Genau. Der eine baut Supersoldaten, die aber hohl wie Brot werden. Und sie baut eine Lösung, dass sich Pflanzen wehren können gegen die blöden Pflanzenfresser. Wo ich mir denke, aber ist nicht das Überlebenssystem der Pflanzen das ausgeklügigste der Welt, dass sie möchten, dass sie gefuttert und aus... Ist ja egal.
Ich möchte auch nicht, dass du vergisst, dass Woodrow quasi Bane gebaut hat,
genau,
als den
Supersoldaten. Dann gibt es Knatsch in dieser Labor-WG. Er schmeißt sie über den Tisch und dann fällt eine Flüssigkeit auf sie rauf, nicht näher.
Darf ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass der Schauspieler von Jason Woodrow so echt mich wirklich beleidigt hat mit seinem Spiel. Das ist eine Frechheit. Ich fühle mich angespuckt. Ich bin kein Top-Notch-Schauspieler, das weiß ich genau, ne? Aber ich fühle mich in meiner Profession wirklich, wirklich beleidigt, persönlich beleidigt, fast angespuckt. Ich weiß nicht, wie Schumacher. Und Schumacher, das haben wir auch gesagt, wenn, Entschuldigung, ich schweife ab, ne? Aber der hat ja gute Filme gemacht. Der müsste eigentlich gutes Spiel erkennen, wenn er es sieht. In dem Fall, und auch darüber sind wir uns einig, Basti, der muss das ganze Genre gehasst haben, ja, und wollte dem einfach den Garaus machen.
Ich hol mal kurz einen Plot ein, dann können alle mitdenken und mitlästern. So, auf jeden Fall, sie mutiert zu Poison Ivy, macht den Professor tot, die WG wird aufgelöst, sie zündet den tropischen Regenwald an, was irgendwie auch gegen ihren Charakter ist, nimmt aber Bane mit, der Supersoldat ist dann bequem genug, geht nach Gotham City, warum auch immer. Und
weil Wayne das Ding finanziert hat ursprünglich, darum.
Ja, aber okay, gut, dann beschließt sie die Revolution von Gotham City auszustarten und nicht aus Südamerika. Sieht in Mr. Freeze einen potenziellen Verbündeten. Gleichzeitig klopft eine englische Magd in Schuluniform an das Haus.
Nordamerika.
Ja, genau, direkt auch, die ist auch ohne Koffer und ohne Rucksack gekommen, sondern einfach nur mit ihrem knappen Schulmädchen-Outfit. Klopft da an die Tür und da gibt's auch keine Wachmänner oder sonst was. Und dann machen sie auf und sagen, keine Ahnung, wir glauben dir auch sofort, dass du eine Verbündete bist. Kommt heraus, sie ist die Nichte von
Pennyworth.
Alfred Pennyworth, der im Hintergrund stirbt, erzählt aber keinem, dass er stirbt, weil das ist scheinbar der Butler-Kodex. Sie fährt Motorrad, das kann sie sehr gut, kriegt dadurch so einen leichten Respekt von Robin.
Ja.
Der sie aber auch derbe anhornt, was auch jetzt nicht mehr so wirklich politisch korrekt ist, dass er irgendwie quasi fragt, darf ich die haben? Aber das ist egal, das ist vielleicht ein anderes Thema. Bruce Wayne ist verlobt, aber gleichzeitig auch fasziniert von Poison Ivy, die immer wieder auf allen Galas in Gotham City auftaucht und Leuten so tödliche Handküsschen zuwirft.
Das macht sie aber auch echt inflationär.
Andauernd.
Pustet sie ihren Poison Ivy-Duft allen Männern ins Gesicht, ob sie wollen oder nicht.
Ja, und auch immer mehrfach, auch wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Ja,
absolut. Aber die sind schon total drüber, die armen Kerle.
Ja,
darüber streiten sich noch Batman und Robin, wer jetzt Poison Ivy haben darf.
Es geht auch ganz viel um Partnerschaft. Dick Grayson möchte ernst genommen werden, ja, als Partner. Genau. Und er möchte, dass Bruce Wayne ihm vertraut im Einsatz. Oh, ist das alles so schlimm.
Apropos Partnerschaft. Poison Ivy findet es nicht so gut, dass Mr. Freeze seine Ehefrau noch im Kühlschrank hat. Steckt deswegen den Strom vom Kühlschrank ab. Mr. Freeze denkt, ja, das müssen ja die Helden gewesen sein. Und Conclusio ist, dann mache ich halt alle Menschen tot, indem ich das neue Teleskop des Planetariums von Gotham City in eine Eiskanone verwandle. Und Poison Ivy sagt, ja, auch gut, super, weil dann, wenn alle Menschen eingefroren sind, dann können meine Pflanzen leben.
Und was wir Eiszeit sind die ist. Einzigen Menschen, die übrig bleiben, Adam und Eva. Oh, diese Wortspiele in diesem Film sind. Ich glaube, auf Deutsch ist der nicht ganz so schlimm. Das nicht heißt, dass ich mir nochmal auf Deutsch ansehen will.
Ja, ich weiß nicht, ich habe neulich den deutschen Trailer gesehen und das war auch schon richtig scheiße.
Also auf Englisch sind diese Puns, ne, diese Wortspiele sind unerträglich, weil Arnold wirklich ausschließlich in diesen Puns redet.
Ja.
Und Poison Ivy auch, alle eigentlich, alle, also es ist nicht ein Charakter dabei, der irgendeine Art von Tiefe hat, auch nur im Entferntesten.
Was ja vielleicht irgendwie entfernt als Referenz zur 60er-Jahre-Serie genommen werden kann, aber natürlich kann man auch sagen, also irgendjemand uns da sagen, ey, das ist in 120 Minuten, das hält keiner aus, Hirne schmelzen, wenn wir das ein paar Mal einsetzen, so als kleinen Wink, ist egal.
Aber dafür, so, nee, macht, schnell,
die also, Ende, ne, währenddessen hat Barbara das Passwort geknackt von Alfred, der sterbend im Nebenzimmer liegt.
Ich finde es sehr schön, wir müssen gleich nochmal erwähnen, was sie so alles eingibt.
Ja, ja, das ist großartig.
Weil sie gibt so Sachen ein wie England. Oder.
Ja, sie will an die, also, es ist so, dass Alfred zum Abschied eine CD gebrannt hat, auf der Informationen sind, die quasi weitervererbt werden sollen an, keine Ahnung. Und sie findet das?
Genau, und das macht sie automatisch zu.
Genau, aber du musst es, um es zu öffnen, musst du ein Passwort herausfinden. Ja, und das ist das alte, sie hat unendlich Versuche anscheinend. Und guckt halt, was ihr einfällt und sie fängt, was ist das Erste, was sie schreibt?
Ich glaube, irgendwelchen Namen.
Oder? Wayne, glaube ich, schreibt
sie. Und dann halt Margaret, aber dann am Ende ist es Peg. Da steht nämlich so ein eingerahmtes Foto und da steht Peg drauf. Bums, Peg, nur drei Buchstaben, wunderbar. Jeder Hacker darf der nächste.
Wie gesagt, immerhin lustig, ein Großbuchstabe.
Würde es so einen anonymous Hacker geben, so. Und der wird dann auf einmal zu Bad Girl, ob er nun will oder nicht. Egal, jeder, der diesen Laptop in die Hände kriegt. du bist jetzt Bad Girl. Genau. So ein Computermechaniker, so ein Typ, der im iTunes, hier so im Apple-Shop arbeitet, geht an den Laptop, so, du bist ist jetzt Bad Girl. Und er sagt, ja, alles klar. Na, auf jeden Fall ist sie dann Bad Girl, kann auch mit diesen ganzen Waffen ganz wunderbar
Moment,
umgehen.
Moment. Also Alfred war vorbereitet darauf, dass sie es herausfindet.
Ja.
Und sie kriegt dann ein Kostüm und ist jetzt Bad Girl. So, das war's. Und jetzt geht's in das Finale. Was passiert dann?
Arnold Schwarzenegger wird so ein Wärmesticker auf den Bauch getan. Der fällt dann um.
Ja.
Bane wird sein Kabel aus dem Kopf gezogen, der fällt dann um. Hm. Poison Ivy fällt in ihre eigene Blume, die ist dann auch weg. Und
ja, sie wird aber hart verprügelt von Batgirl. Ganz, ganz beschissene ja. Kampfszene.
Kitten fighten.
Ja, aber nee, und dann auch mit Sprüchen dazwischen über wie Frauen, dass Frauen sich so nicht benehmen, wie Poison Ivy sich
ja,
benimmt.
Ja, das, das gehört sich nicht. Und wie es der Zufall so will, hat Mr. Freeze das Heilserum für Alfred mit in seinem
immer Anzug. Am Körper. Ja,
auch
immer
gleich auf Tash, ne?
Auf Tash, ja. Genau. Während Batman, also Bruce Wayne, Dick Grayson und Barbara eine schlaflose Nacht im Wohnzimmer haben, kommt der im Hintergrund irgendwann gegen Ende Alfred so rückwärts lässig ins Wohnzimmer geslidet, schnipsen, sagt, ey, guck, mir geht's wieder total gut.
Ah, flotten Spruch auf der Lippe. Flott,
die umarmen sich und eigentlich hätten sie in dem Moment alle so in die Luft springen können und dann gibt's einen Freeze-Frame. Und
du darfst auch nicht vergessen, dass Batman natürlich auch Freezes Frau gerettet hat. Alles wird gut.
Ja.
Und sie retten die Stadt vor den Eisstrahlen, alles wird ganz toll und Alfred überlebt und alle sind zusammen und sind Partner von nun an. Das ist ein beschissener Film. Es ist ein beschissen. Jeder einzelne Storystrang ist für mich wie ein Stich in den Bauch. Und ich sag noch was, wenn es eine Hommage war, dann war es eine Charme, also es war eine ohne jeglichen Charme. Mhm. Ich fand die einfach eine Frechheit. Also es war nicht mal over the top spackig. Sondern es wirkte alles lustlos, unmotiviert und es hat mich einfach wahnsinnig, unglaublich, wie mich das jetzt 20 Jahre später so wütend macht. Und ich habe überhaupt keine Frage, das ist, George Clooney hatte recht, er hat das Franchise getötet. Aber nicht alleine, also die anderen Schauspieler sind auch kein Deut besser, aber Clooney
hat er das gesagt? Oder kommt
ja,
diese
hat er mal immer gesagt. Okay. Da war auch ganz stolz drauf. Aber er war es nicht alleine. Die anderen Schauspieler waren mindestens genauso beschissen. Aber er als Bruce Wayne ist
aber da
eine
muss ich dir mal, Frechheit. Da muss ich mal reingrätschen, weil ich glaube, es sind nicht die Schauspieler. Ich meine, alle diese Schauspieler, selbst Schwarzenegger, hat man schon mal besser gesehen. So, Uma Thurman sowieso, George Clooney besser.
Ja, doch. Aber die leisten ja nichts.
Nee, eben. Aber ich glaube, das Konzept...
Das war denen egal.
Ich glaube nicht, dass es egal war. Ich glaube, das sollte so doof sein. Also ich glaube, das war...
Ja, aber dann hasst irgendjemand das.
Genau, aber ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Weil Batman Forever, das war jetzt auch kein Überfilm, aber da hat... Also der fand ich definitiv nicht so langweilig wie hier. Ich
das ist ein totaler Affront
viel
für
mehr
mich.
Mit den Figuren.
Ja.
Und hier hat irgendjemand gedacht, hey, das wäre eine gute Idee, wenn wir alles albern machen. Wenn irgendwie gar keiner mehr, bis auf Alfred, irgendwie eine Background-Story bekommt und irgendwas Zwischenmenschliches, Nachvollziehbares. Also irgendwas muss da konzeptionell schiefgelaufen sein. Also ich glaube nicht, dass es die Schauspieler sind, die
doch,
da verantwortlich
sind. Was mich ja so aufregt an der Sache ist, dass ich weiß, dass die meisten Schauspieler es besser können, aber mir so eine Scheiße hier irgendwie vor den Latz knallen. Das ist, was ich persönlich übel nehme. Und natürlich müsste der Regisseur da irgendwie gegensteuern und da irgendwas tun, aber ich glaube, er wollte es so.
Ja.
Aber das ich würde auch, weißt du, als Schauspieler hast du oft das Gefühl, ich muss hier meinen Arsch retten. Ich will irgendwas, ne? Ich muss da irgendeinen Moment haben. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch Takes, die nicht so schlimm sind, wie die Schumacher genommen hat. Aber fuck, ey, ich muss denen das persönlich übel nehmen. Ich finde das ganz schlimm.
Also irgendwann zwischendurch hatte ich zumindest den Gedanken, dass das vielleicht ein Musical hätte werden sollen.
Oh ja.
Und er durfte nicht und hat dann gesagt, hey, dann mache ich einfach alle Dialoge, die ich wie Gesang geschrieben habe, wieder zu normalem Dialog. Und dann spricht Uma Thurman auch mit, keine Ahnung, der Kamera.
Mhm.
Er hält lange Monologe, die gar keinen Sinn ergeben.
Mhm.
Und dann kommt das dabei heraus, keine Ahnung.
Es ist wie eine Operette, ne? Ohne Gesang, du hast recht. Das ist also die Kostüme, die ganze Beleuchtung, gerade schon der erste Kampf ist ein einziger Krampf.
Es ist halt, es ist fast so, als wäre Batman Forever leider ein lukrativer Proof of Concept gewesen. Von wegen, der Joel Schumacher-Weg funktioniert ja so ein bisschen. Aber die hatten ja schon vorher den Anker im Tim Burton-Universum, konnten deswegen nicht so ganz frei drehen. Aber auch schon in Batman Forever haben Leute beispielsweise die Gegner nicht hundertprozentig verstanden. Also, was Tommy Lee Jones da macht, das ist ja einfach wirklich nur Jack Nicholson kopieren. Und auch Jim Carrey war ja auch nicht Edward Nygma, also war nicht der Riddler, sondern er war Jim Carrey, der Spaß daran hat, Jim Carrey zu sein. So, und jetzt haben wir mit Arnie nun mal jetzt einen Schauspieler, der da noch weniger drauf fittet, weil er noch weniger Character Actor ist oder sonst was. Also du kannst Arnie so leid es mir tut, nicht als tragischen Professor erzählen. Du kannst aber auch Arnie nicht als Camp-Trash-Maschine erzählen.
Stimmt.
So, beide Sachen. Er kann das beides nicht bedienen. So, und deswegen nervt es einen auch so ungefähr. Also, gerade die Arnie-Performance läuft ja immer noch durch YouTube, durch Internet. Da gibt's Best-of-Compilations. Ich habe mir auch für mein Mr. Freeze-Video da noch einige Szenen angeguckt. Und natürlich sind die einzeln so zitatwürdig, weil die einfach so schlecht sind. Wenn du das jetzt auch auf dem ganzen Film hast und er hat fast 50% Screentime gefühlt, also das stimmt. Wahnsinnig viel.
Viel mehr als ich dachte. Ich habe das vergessen, wie viel Text er hatte und wie oft er im Bild war und
genau.
Wie unglaublich auf den Sack der mir geht.
Und die Figur haut halt nicht hin und wenn am Ende echt die Endlösung, oh böses Wort, ist von wegen, wir zerstören die Menschheit. Also es ist ja ein echt ein Sonntagscartoon. So als Plan.
Ja, aber ich wollte auch schon sagen, aber die versuchen ja noch nicht mal ihn ernst zu nehmen. Also in diesen Rückblenden, da wird er dann so auch mit Brille und im Anzug. Und das ist einfach total cheesig. Also es sieht nicht aus, als hätte irgendjemand gedacht, wir nehmen jetzt diese Figur irgendwie ernst.
Das ist der Punkt. Ich habe das Gefühl, das ist alles so hingeklatscht. Und du wirst so als Nerd bin ich beleidigt, weil die meinen, ja, das ist alles, was du als Nerd willst. Hier bitte, das reicht.
Richtig, und genau, darum geht es mir auch.
Das ist das, was mich so ein bisschen beleidigt, weil du hattest bei Batman Forever hattest du immer noch Szenen, wo du echt dabei warst. Es gibt die Szene, wo Dick Graysons Eltern abstürzen und das ist wirklich, das ist dramatisch, das ist kein Bibifax. Es gibt da durchaus Momente, die eine gewisse Tragik haben, wo du auch bei den Charakteren da irgendwie dabei bist und das ist hier bei dem Film komplett in die Toilette rein. Also es ist plus, und was mir halt so am meisten wehtut, ist, das sind so viele Charaktere dabei, die eigentlich schöne Geschichten erzählen können. Gerade Barbara Gordon, also wenn sie denn Barbara Gordon gewesen wäre und nicht diese
Barbara Pennyworth.
Whatever. Commissioner Gordon, den sie ja auch seit dem ersten Tim Burton so genommen haben, als alten tolleringen Mann da, was ich auch schade finde. Einfach, es gab so viele geile Sachen, die man hätte als. Ich bin ja gar nicht dafür, dass man Comics 1:1 verfilmt. Aber man kann doch gute Ideen übernehmen. Man kann doch Sachen. Du brauchst eine gute Supportcast. Ne? Du brauchst gute Leute drumrum, damit der Held scheint. Das hat Nolan begriffen zum Beispiel. Der hatte einen guten Fox, der ihn unterstützt hat zum Beispiel. Und der hatte Michael Caine als Alfred. Was schon mal. Das ist ja schon mal das halbe Geld. Aber ich glaub, Schumacher wollte das gar nicht ordentlich erzählen. Das sollte, glaube ich, tatsächlich so eine Oper werden, ja.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, jedes Bild war nur dafür da, um möglichst pompös zu wirken. Ich meine, die haben extrem viel Aufwand betrieben.
Ja, also,
aber es wirkt doch gleichzeitig so schäbig. Also ich sehe auch den Aufwand, aber ich denke einfach so von wegen, es wirkt aber auch vielleicht auch gewollt. Ein bisschen Walmart-ig, ein bisschen schäbig einfach. Okay. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Allein und das passt Eiszapfen.
Sehr, genau, die Eiszapfen beispielsweise. Also da wäre es doch besser gewesen, die Szene, wo die wobbeligen Eiszapfen am Polizeiauto noch hängen, die Szene einfach nicht zu zeigen. So, ist ja auch egal. Ich finde es nur sehr passend, dass wenn ihr diesen Theatervergleich aufmacht, dass ja tatsächlich auch die ganzen Figuren sich immer nur in den Sets des anderen quasi besuchen.
Das stimmt.
Also so funktionieren ja manche, also gerade so High-End-Musicals, die so diese Drehbühnen haben, die funktionieren ja echt so von wegen, dass dann auf einmal Aufgang Poison Ivy's Geheimversteck, Batman und Robin. Aufgang, finales Endlevel, sag ich mal, da in diesem Planetarium, Batman und Robin. Aufgang, Gala, ja, Mr. Freeze. So. Die besuchen sich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl.
Und Bassi, und erwähne noch mal kurz, wie geil die Fallen sind, die sie sich stellen. Die immer darin bestehen, dass sie irgendwo auftauchen oder auf jemanden warten. Also Batman stellt eine Falle und die besteht darin, dass er den Bösewicht zu ihnen lockt.
Genau, aber das machen sie ja auch die ganze Zeit. Ne? Also auch Poison Ivy hat dann ja den Plan...
Total Robin redundant. Total redundant. Genauso wie die Kräfte von Poison Ivy immer dieselben sind, die sie einsetzt. Und genauso wie Batman jedes Mal, wenn er fällt, seinen Haken schießt. Genau wie Robin. Wie dann auch Batgirl am Ende. Also du hast echt immer dieselben Abläufe. Und es ist wahnsinnig langweilig. Es ist nichts... Du erfährst weder was über Bruce Wayne noch über Batman. Du irgendwie, es gab ja mal das Gerücht, Batman, nee, es ist nicht das Gerücht, Comic ist es so, dass Batman der beste Detektiv der Welt ist. Wenn nichts ermittelt wird, aber ich weiß gar nicht, warum mich so ärgert, es ist halt einfach ein
Christian, du hast ja ganz gut gesagt, von wegen, das ist ein wahnsinnig inkompetenter Held.
Ja, der absolut. Kommt irgendwo hin und kriegt sofort irgendwie aufs Maul und, ja. und ist dann hilflos. So. Ja. Ich meine, der erste Moment, wenn er Mr. Freeze begegnet, wird er irgendwie mit deinen Händen eingeeist und hängt da fest und scheint auch gar kein Problem damit zu haben. Nee. Das ist dann einfach so. Kommt schon irgendwer, der ihn retten wird. So.
Ja, genau.
Und so geht das halt die ganze Zeit. Stimmt. Und es ist halt furchtbar langweilig.
Er geht zu Poison Ivy, sie gibt ihm eine Liane um die Beine, er hängt.
Ja, genau. Und so geht das die ganze Zeit, ja. Oder ich meine, dieser großartige Trick von Robin mit diesen Fake-Lippen, damit Poison Ivy ihn einmal küssen darf. Und er dann auch noch so, guck mal, ich habe Fake-Lippen.
Macht ja, der ist sofort wieder aufgelöst.
Und man denkt, sie hätte ihn auch einfach nochmal küssen können, wenn er jetzt auch tot. Das wäre so ein zweiter
Schmerz und er kippt den um.
Ja, aber das ist sein Trick, ist dann sofort den Trick aufzulösen, damit er dann wie so ein alter Opa weggeschubst wird und ins Wasser fällt. Ja, und du denkst, Alter, ey, Mensch Robin, ey, was aber hast du denn die ganze Zeit gemacht?
Aber ich finde diese Gimmicks eigentlich, also ein, zweimal musste ich schmunzeln. So, Mr. Freeze vereist alles und die Gegner sind so auf Roller, nee, wie heißt denn das?
So Ice Skates halt.
Ice Skates, genau. Und die klatschen so einmal ihre Beine zusammen, haben auch so plötzlich so Bad Ice Skates irgendwie unter ihren Schuhen. Und davon gab es noch so ein, zwei mehr Momente. So. Aber wo ich mir aber denke, aber selbst das hat sogar der Adam West Batman besser gemacht. Ja,
das spielt ja ein bisschen an auf das Shark Repellent Spray, also das Anti-Shark Spray.
Ja, genau. Ja. Aber das meine ich genau. Das wird ja vorher eingeführt. Das ist so, guck mal, wir haben hier so ein Spray, damit können wir gegen Haie kämpfen. Ja. So. Und denkt sich so, wofür zur Hölle sollte man das jemals einsetzen? Ja. Und später kommen dann halt die Haie. Aber wenn du natürlich in der Situation bist und sagst, hey, ich habe hier dieses Gimmick, es ist irgendwie, da ist das ist auch einfach nicht mehr so lustig. Das andere ist bescheuert. Ein Freund hat das mal lineare Wagnis genannt, weil es so bescheuertes Foreshadowing ist, so der völlig absurden Sorte.
Ja.
Und das gibt's hier halt nicht. So clever ist der Film nicht.
Der Film macht Sachen, um bewusst, ich glaube auch unbewusst, mich anzupissen. Ja. Also ich glaube, die haben gewusst, dass ich da als neunjähriges, fettes Kind zweimal ins Kino gehe und das schon damals doof fand. Ich weiß auch gar nicht, warum mir damals schon klar ist, wie Bane funktioniert. Das muss auch die Zeichentrickserie gemacht haben. Ich habe damals noch nicht Nightfall oder andere Bane-Storylines gelesen. Und es wäre ja so einfach. Ich kann verstehen, Poison Ivy braucht einen Muscle, also braucht irgendwie einen Goon, der ihr da hilft. Aber warum sich denn die Mühe machen, diese beliebte Figur zu nehmen?
Name-Dropping.
Und ja, aber es gibt ja andere, andere hirnlose Muskelwesen. Ja, aber das ist eine
verquere Art des Fanservice.
Aber dann nehme ich doch, keine Ahnung, jetzt wird es sehr neuartig, nehme ich doch Solomon Grundy oder irgendwie. Also es gibt ja wahnsinnig viele Comic-Hulk-ähnliche Muskelprotze. So, warum nehme ich dann diesen, nur um dann zu sagen, weißt du was, der hat nichts damit zu tun.
Sag ich dir, weil Bane zu dem Zeitpunkt ziemlich hip war. Weil ja, Bane zu dem Zeitpunkt Night's End hatte, der hat Batman das Rückgrat.
Rückkehr Nightfall,
die Comics waren zu der Zeit halt echt gut. Also fand ich. Ich fand, die lasen sich zu der Zeit echt gut. Batman war ein bisschen düsterer geworden. Und also es ist halt... Batman, finde ich, ist ein relativ einfacher Charakter, um eine gute Geschichte zu schreiben, weil er einfach eine gute Support-Cast hat. Mhm. Der hat die beste Bösewicht-Galerie. Und selbst da gibt's schlechte Geschichten. Also es ist halt nicht, du hast dieses reiche Füllhorn an Möglichkeiten und du kannst daraus schöpfen und eine geile Geschichte erzählen oder du schmeißt das alles über Bord und vergisst die Essenz, die wichtig ist zu einer guten Geschichte. Das ist, und ich habe das Gefühl, dass Schumacher das alles egal war. Ich bin gut, dass der schon tot ist.
Boah. Oh nein,
voll gemein.
Scherz,
nein,
Scherz,
alles hat nein, ich meinte
ein paar
das
gute
nicht so.
Filme gemacht.
Ja, aber dass er uns nicht nochmal so einen Batman-Film irgendwie vor den Latz knallt.
Wollen wir mal sagen, alles egal, okay, dann entkernen wir auch mal unsere Bad-Liebe von diesem ganzen Ding und sagen, ja, okay. Aber wir gucken das Ding einfach mal als Film an, der ein bisschen campy sein soll und mit homoerotischen Nuancen spielt, um vielleicht auch dieses ganze Superhelden-Genre Männer im Leder.
Ja, aber es ist auch das ist nicht, weißt du, es ist nicht richtig sexy. Es ist ja auch nur, alles so leicht angedeutet, aber eben nicht durchgezogen. Es ist spackig, aber es ist nicht spackig genug. Es ist, weißt du, es ist halt alles nicht, es ist alles angedeutet, aber es ist alles so lame. Es ist so, weißt du, es ist dann auch Poison Ivy, da muss ich es auf die Spitze treiben. Da muss sie einfach, alle Männer um sich rum müssen in Ohnmacht fallen und sich, weißt du, die Kleider vom Leib reißen und, weißt du, alle müssen horny auf sie sein.
Auf dieser
und wenn,
Gala,
wenn du dann draußen sitzt, auch alle Frauen.
Ja.
Das, so, weißt du, weil die einfach so sowas, dann müssen die total durchdrehen und nicht diese spackigen Overacting-Shit. So, Ralf Möller hat mitgespielt. Ist mir auch bis jetzt einfach entgangen. Achtet auf Ralf Möller, wenn er Poison Ivys Duft in die Nase bekommt.
In seiner besten
das ist,
Rolle
das
stimmt, als einäugiger
Bandit. Beschissen. Oh, das hat mich alles so geärgert. Ich bin durch, ich habe nichts mehr zu sagen.
Christian, erzähl du noch mal ein bisschen was, wir ranten hier übereinander hinweg.
Ja, ich meine, also wenn ich jetzt mal irgendwie das einfach ausblende, dass der Film doof ist und dafür auch noch viel zu lang so.
Ja. Und ein Batman-Film, die drei Sachen ausblenden.
Genau, was hat also ich verstehe es auch einfach nicht. Wäre dieser Film 100 Minuten lang, dann wäre er deutlich kurzweiliger,
ja.
Trotz der gleichen doofen Inhalte.
Ja.
Warum der über 2 Stunden gehen muss, ist mir unbegreiflich. Der hat wirklich irgendwo im letzten Drittel so einen Durchhänger, wo wir hier, glaube ich, alle ausgestiegen sind, wo wir gedacht haben, gar kein Interesse mehr. Okay. So, der Film könnte jetzt einfach zu Ende sein. So. Das halte ich für ganz, ganz schlimm, dass man so einen Film macht und dann langweilt. So, egal, ja, wie blöd das alles ist. Man kann das ja total albern überdreht machen und so, aber dann soll man gefälligst irgendwie dann so viel da reinkippen, dass man bei Laune gehalten wird. So. Ja, aber ich meine, was will man da noch groß ergänzen? Also persönlich glaube ich, kann das super für ein Trinkspiel nutzen. Man kann immer irgendwie saufen, wenn Poison Ivy entweder ihren Duft einsetzt, dann ist man irgendwann ganz schön betrunken so. Oder jedes Mal, wenn hier dieser, ist das der Batwing oder was schmeißen sie da immer?
Ja,
immer
ein Grappling Hook meinst du?
Ja, Grappling Hook, genau.
Genau, immer wenn der eingesetzt wird, kann man auch gut saufen.
Absolut,
so.
Du kannst immer saufen, wenn du richtig besoffen willst, kannst du immer saufen, wenn Arnie einen Eisspruch macht.
Ja, ja, oh cool.
So, dann stirbst du an Alkoholvergiftung.
Das ist ja teilweise nicht mal clever. Du kannst ja nicht einfach sagen, cool Party und denken, dass es ein Pun ist. Und da ist ja Arnie nicht dran schuld. Ja, aber wer hat denn die Scheiße geschrieben?
Der hat es nicht geschrieben, aber es ist einfach gnadenlos schlimm. Also das Drehbuch ist schon, also es hätte man, wenn man es liest, hätte man schon denken können, hör mal.
Ich glaube, ich war damals schon in dem Modus, als ich den zweimal im Kino sah, dass ich irgendwie beim zweiten Mal, ich wollte den Film besser finden, als er ist. Beziehungsweise, ich habe den wahrscheinlich das erste Mal gesehen und dann gedacht, der ist nicht gut, aber. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen guten Film wollte, wie gesagt, Frauke Ludewig. Ja. Und wer weiß, der muss, also auch als Konsequenz, ne, ich in meinem kleinen Hirn wusste, der muss erfolgreich sein, sonst kriegen wir so einen Film nie wieder oder sonst kriegen wir keine Batmans.
Ja, und es gibt immer so kleine Momente. Ich mag auch die Buntheit des Films so. Ich mag auch den Burton-Style, ich finde das ein komplett anderer Stil, aber ich mag diese extrem überdrehte Buntheit. Ich finde auch diesen kurzen Zwischending mit diesen Neonfarben, was hier ziemlich random eingebaut wurde, irgendwie auch ganz geil, so vom Look einfach so. Ich habe den Eindruck, der Shoemaker hatte nur Bock, Sachen auszuprobieren, so crazy Orte einzurichten, bunte Farben.
Ich hatte den Eindruck, das würde auch so passen zu dieser Dschungelparty-Gala. So, das könnte auch einfach eine Gala sein können.
Aber alles ist lame auf dieser Gala. Sogar die Choreografie von den Tänzern ist lame. Das stimmt,
selbst die Musik war lame. Du hast auch gesagt, da ist gar kein Orchester. Das ist Synthi so.
Beim Auftritt von Pamela Isley, das Riesenauftritt, da ist so eine scheiß Synthi-Orgel am Start und spielt irgendwelche Synthi-Trompeten. Das hat null für mich Und die Kampfszenen sind so lame und so schwach.
Ich habe das auch selten gesehen, dass der Cutter das nicht heraushalten konnte, dass die armen Leute total unbeweglich sind.
Ja.
Also Arnie kann echt nur mit so einer Bud Spencer-Keule immer so von oben hinweghauen und eigentlich kann Bruce Wayne auch immer nur so mit dem ganzen Körper ausweichen, auch jede Drehung, ist ja klar, die hatten damals noch, warum eigentlich nicht, war das so eine Revolution, den Nackenmotor zu machen, der kam glaube ich erst bei Batman, ne?
Ja, ich habe gerade neulich so einen Bericht drüber gelesen, aber Bericht, so ein Dreisetzer, wo es darum ging, warum gibt's die Batman-Nippel und so und das war wohl ziemlich, ziemlich geil damals, dass man solche Kostüme machen konnte. Aber letztlich war es nur eine geschmäcklerische Entscheidung, sagte auch der Shoemaker, dass er sagte, okay, er fand die Batman-Nippel gut, dann gab es halt Batman-Nippel.
Ja, die Nippel sind echt nicht mein Hauptproblem.
Also mich stören die auch überhaupt nicht. Ich fand, dass die Kostüme sahen eigentlich ganz cool aus.
Ich würde mich im Endeffekt, es geht ja einfach nur echt um die Ausführung der Action-Szene. Und normalerweise versucht man dann durch Cuts oder sowas zu klären. Es gibt eine Szene, da muss Mr. Freeze was fangen. Namentlich seine Pistole.
Oh,
und die plumpst ihn so ganz ungelenk auf die Brust und dann so halb auf die Hände. Oder kriegt dann seine, weil auch diese Plastikschienen irgendwie seine Hände mit einspannen. Und ich dachte so, das muss der beste Take gewesen sein.
Das muss der beste Take gewesen sein. Wenn das der beste war und er hat ihn nicht mal richtig gefangen.
Ja.
Dann, ich hasse diese Sachen, wenn die Leute werfen und du siehst so eindeutig, dass sie an Drähten fliegen. Oder schlimm auch, wenn Freeze sich eine Liane nimmt. Und aus dem Stand
wie so eine Rakete
irgendwo
abgeht,
hochspringt. Und also das ist einfach so unnötig. Also, und dann ist es mir dann nicht spackig genug, weißt du?
Ja, oder
also,
einfach hochprofessionell genug, wie so asiatisches Linework, wenn die Typen echt so rückwärts durch die Gegend
Genau, wo ich dann denke, so weißt du hast dann irgendwelche Kung-Fu-Filme aus den 70ern, wo du einfach denkst, das ist eine körperliche Leistung. Da sehe ich jetzt gerade, was ja. geil ist. So mal von den Storys ganz abgesehen. Aber weißt du, da, wo ich dann so denke, ja, das ist Hand-to-Hand-Combat. Da passiert jetzt gerade was. Da gucke ich gerne zu. Wenn ich Chris O'Donnell und George Clooney zusehe, dann denke ich so, wow, ist das alles lendenlahm. Und es ist ja, die müssen ja nicht mal in den Kostümen drinstecken. Das können ja Stuntmen übernehmen. Und selbst diese fitten Stuntmen sind alle, also wirken ungelenk und irgendwie. Und ich finde, die Kostüme sahen nicht schlecht aus. Nö. Bis auf die Winterkostüme am Ende mit den silbernen Höschen.
Das
war mir too much.
Es gibt eh sehr oft irgendwie in den ganzen Kostümdesign sehr krasse Betonung auf den Schritt. Also sogar ja. vom Mr. Freeze.
Arsch und Schritt.
Mhm. Ganz, ganz viel. Und wenn man irgendwann anfängt, darauf zu achten, also irgendwann habe ich echt bei jeder Nebenfigur echt in den Schritt geguckt, weil ich gucken wollte, was der wieder findet.
Ich auch, ja.
Ja, da trinkst du dann doppelt so viel.
Also das
so
immer, wenn du einen Arsch siehst und Schritt gibt's, ja. wird gesoffen.
Also Bane hat hier so einen Keuschheitsgurt, ne, mit so Stacheln, so, ja. die ihm so aus dem Schwanneck kommen. So. Ja. Dann haben irgendwelche Goons von Mr. Freeze teilweise so Tierschädel, so ein Hasenschädel, ja, oder so ein Rentierschädel.
Als Eierschutz.
Oder sowas,
ne, ja.
Als Eierschutz. Mhm. Dann die arme Willica A. Fox darf drei Sätze sagen, aber läuft da in weißer Reizwäsche durch das Schneeding.
Oh Gott, ja stimmt, da mit den Strapsen und so. Echt, jetzt ja, war sie tatsächlich.
Das war sie. Die irgendwie mit Arnold in die Kiste will. Aber
die auch so ein paar Sachen, Innuendos sagen darf.
Ja, genau.
So beschissene Puns. Oh Gott.
Ja, es ist einfach ganz, ganz wild. Es ist
echt krass. Ja, also er hatte einen Plan. Darüber sind wir jetzt einig. Er hatte einen Plan, aber der Plan hat uns vielleicht einfach nicht mitgenommen und erreicht. Ich möchte mal jemanden kennenlernen, der den Film wirklich gut findet. Und der soll mir dann erklären, was ihm daran gefällt. Vielleicht bin ich einfach zu... Ich weiß es nicht.
Vor allem, also wenn man sagt, wir wollten das ein bisschen jugendfreundlicher oder ein bisschen wilder machen oder ein bisschen bunter, einfach vielleicht auch für Kids. Kids finden das doch scheiße. Also Kids möchten ja nicht so Theater, Bühnen, Stage... Dinger haben, weiß ich nicht.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was da konzeptionell irgendwie schiefgelaufen sein muss, weil ich finde vieles davon eigentlich in seiner Entscheidung nachvollziehbar. Irgendwie Alicia Silverstone war damals irgendwie dann Clueless und den Aerosmith-Videos irgendwie so verstehe ich, warum man sie genommen hat, so ob man jetzt ihre Leistung hier besonders toll findet, sei mal dahingestellt. Mhm. Verstehe ich aber, warum sie letztlich drin ist. Aber dann denke ich mir an anderer Stelle, okay, wenn man aber irgendwie einen Actionfilm erzählen möchte und zwängt alle in solche Kostüme, dass sie sich nicht bewegen können, dann muss man was anderes schreiben. So. Also irgendwie Suspense-Momente einbauen, irgendjemand einbauen, der sich bewegen kann, der sich dann mal bewegt. War nicht Robin
vielleicht
mal?
Trainingssequenzen, dass du ja. Batman siehst, wie er gegen Sandsack haut. Mhm. Irgendwas, dass du denkst, der tut irgendwas, um fit zu bleiben. Davon siehst du aber nichts. Alles, was du siehst bei Bruce Wayne, ist, dass er sich ein Handtuch um die Schulter legt.
Ja.
Aber das ist alles, dieses ganze Haus ist, also auch, da gibt's kein Training von irgendwas. Da wird nicht Autofahren geübt, da wird nicht Motorradfahren geübt. Alles ist, da wird am Anfang gesagt,
ja,
Bruce Wayne, du
wird
gehst
ja auch
jetzt
nicht
mal 10 Stunden,
oder sowas.
10 also. Stunden trainieren, aber da wird nicht trainiert im Laden. Also es ist alles, oh Gott.
Ja, und ich meine, das haben wir bei Batman Forever auch schon gesagt, das ist natürlich immer ein Problem, wenn du einen Film über einen vermeintlichen Detective irgendwie, machst und dann ermittelt er nicht. Nee. Nicht einmal.
Ja, findet
es gab
raus.
Ja auch nichts zu ermitteln. Es nee. War ja von Anfang an, Mr. Freeze ist der Bösewicht und alles, was du wissen musstest,
wurde
dir immer
reagiert.
Erklärt.
Ja, Batman so. Hat nur reagiert auf alles, was passiert ist. Er war nie wirklich einen Schritt voraus. Das Einzige, was er als Schritt voraus hatte, war, ich schmeiß eine Gala und lock Freeze zu mir. Das ist der einzige Plan, den er hat.
Ja, dann hat ja das auch schon wieder nicht funktioniert. Nee. Also funktioniert ja auch nie irgendein Plan.
Nee.
So.
Nee.
Also außer Mr.
Das ist ja auch nicht
Freestyle,
schlimm, aber ich möchte nicht das Gefühl haben, dass Batman so ein Depp ist, der nichts gebacken kriegt.
Ja, was also hier definitiv der Fall ist, fürchte ich.
Du kriegst es ja auch echt nicht hin, also auch beim Actionfilm ist es, und wir wissen es, natürlich das Heldenmotiv, und ich gucke mir jetzt auch den neuen Spider-Man-Film nicht an mit dem Gedanken so, Gott, was ist, wenn Spider-Man es nicht schafft? Aber ich möchte doch so ein bisschen das Gefühl haben, dass zumindest der Held denkt, oh, er ist gerade in Trouble. Also es gibt für mich halt wenig, wirklich beleidigt, musste meinen Kopf wegdrehen, wenn quasi George Clooney mit einem Fuß irgendwie in der Todesfalle steckt, da in diesem komischen Teleskop und irgendwie Kopf rüber rumhängt und er kriegt halt dieses leichte Smirk nicht aus der Fresse. So,
nee, das smirkt die ganze Zeit.
So, Oder du hast ja diesen Raketenmoment sehr schön beschrieben. So. Und das ist ja nicht nur so von wegen, dass er sich nicht wahnsinnig doll aufregt, dass er da gerade Eishändchen festklebt, sondern der grinst sich eins.
Und das hat Adam West wenigstens gespielt, dass er
irgendwie... Ja, der hat sich natürlich auch zu groß gewunden.
Ja, natürlich, aber es war wenigstens war da irgendwie ein Distress zu merken.
Aber ich finde ja auch, die Adam West-Dinger, die haben ja auch so eine gewisse Komik, die hier auch nicht erreicht wird. Es gibt diese Schlaumeier-Sprüche auf YouTube, ich gucke die irgendwie regelmäßig alle paar Monate. Und dann sind sie auch so, hier, die Bibliothekarin wurde mit diesem alten Tutanchamun-Fluch irgendwie belegt und so, sie hat nur noch eine Minute zu leben. Aber Robin, ich muss dir erstmal was auf den Weg geben, bevor ich diese Bibliothekarin vielleicht innerhalb der einen Minute irgendwie befreie. Das ist natürlich total absurd. Aber nicht mal so ein Humor bedient dieser Film. Also ja. Da ist auch als, wie ihr schon richtig sagtet, als Hommage an die 60er-Jahre-Serie ist da definitiv zu wenig drin. Ich glaube, das war so ein Ausstattungsfilm. Ich glaube, irgendwer hatte Bock auf Ausstattung und die haben Ausstattung gemacht und dann war irgendwann so, ach so, kacke, irgendwie sind da auch noch Schauspieler und die müssen irgendwas spielen und hier ist ein Drehbuch, das machen wir jetzt so. Keine Ahnung, anders kann ich mir dieses Debakel nicht erklären, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so einen langweiligen Film machen wollte. So.
Ja.
Der funktioniert ja einfach nicht. Irgendwas funktioniert da ja grundsätzlich nicht. Die Figuren funktionieren nicht, das Zwischenmenschliche funktioniert nicht. Die Action finde ich ja teilweise sogar okay. Also ich finde, es passiert die ganze Zeit was.
Ja, aber das ist ja wirklich, also wenn irgendwas passiert und es hat kein Gewicht, und das sage ich als Marvel-Verteidiger, dann ist es egal. Es gibt da so eine Mario Kart-ähnliche Sequenz auf Motorrädern und es hätte mir nicht egaler sein können. Und dann gibt es noch den schönen Moment, wo sich dann so Leute, um diesen Track zu sabotieren, Molotov-Cocktails auf die Straße schmeißen. Das machen sie nicht, indem sie einfach die Molotov-Cocktails auf die Straße schmeißen. Nein, die haben sich mit Drahtseilen von so einer Brücke runtergeseilt. Und das hört sich jetzt cooler an, als es eigentlich denn im Film ist. So, das und dadurch, dass es eine Mario Kart-Sequenz ist, ist es super egal und sogar störend. Es gibt so auch diese Neon-Gang, die da aus ihrem alten Versteck rausgeschmissen wird, in dem Bane zeigt, dass er sie hochheben kann oder so ähnlich. Es nervt mich, weil es keine Konsequenz hat.
Aber er tritt auch nicht den Plot einmal auf so eine Holzplanke und dann fliegen die einfach nur aus dem Bild. Genau. Das ist auch echt nicht lustig, das ist einfach nur doof.
Ja, es ist jetzt nicht mal so, dass er irgendjemand eine Hand bricht oder irgendwie richtig in die Fresse schlägt. Das passiert ja, es kommt ja nicht mal zu einem Kampf, es ist nicht mal Bud Spencer-Moment, alle stürzen sich auf ihn,
ja, genau,
begraben ihn unter sich und er kommt hoch und alle fliegen in die Ecken, sondern er zieht sie einfach an ihren Ketten weg und die scheißen in die Hose und laufen weg und das ist einfach lame, das ist nichts daran ist irgendwie interessant zu gucken. Auch dieses Motorradrennen ist so, das geht ja auch aus wie das Hornberger Schießen. Interessiert kein Schwein. Niemand interessiert das.
Man kommt ja noch nicht mal mit. Also es gibt, also ich finde, so Action-Szenen, die große Kunst ist ja, dass du bei so einer Verfolgungsjagd irgendwie dabei bist.
Ja.
Und hier habe ich auch den Eindruck, du siehst einfach Bilder und du denkst ja, okay, die fahren da jetzt irgendwo, ich verstehe die Regeln nicht, die sind nicht etabliert. Es endet auch irgendwie komplett im Nichts.
Mhm. Vor allem ist es doch im Actionfilm ja auch gegeben, dass der Endfight irgendwie entweder sich philosophisch oder vom Setpiece sich so hochgipfelt. Philosophisch meine ich, entweder wir haben so ein Die Hard, Hans Gruber versus John McClane Moment, so von wegen die beiden, die letzten Überlebenden dieser ganz beschissenen Nacht so und er hat jetzt herausgefunden, was das emotionale Leverage von John McClane ist. Dann ist es eher ein philosophisches Ding, wer ist da stärker? Oder wir haben halt ein bombastisches, keine Ahnung, James Bond auf einer Satellitenschüssel, die explodiert, Golden-Eye-Moments. Und die beiden Arten kann ein Actionfilm gehen. Und hier haben wir halt ein wahnsinnig langsam sich bewegendes und spektakulär aussehendes Teleskop, Diamantenteleskop, und zwei unbewegliche mittelalte Männer, die sich so umeinander im Kreis drehen müssen, weil sie keine anderen Moves machen können.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass dieses scheiß Fernrohr im Endeffekt überhaupt nicht wichtig ist. Weil das ja alles gehackt werden kann.
Ja.
Und die haben einfach sie wollten, dass das Teleskop die Satelliten, die Sonnenstrahlen reflektieren und dann über das Teleskop dann die Sonnenstrahlen aus dem Kongo.
Ja.
Gotham aufzutauen. Im Endeffekt geht dieses scheiß Fernrohr einfach kaputt.
Ja.
Und dann sagen sie, oh ja, wir können aber auch die Satelliten direkt auf uns lenken. Ja, aber dafür brauchen wir einen Computerexperten. Dick Grayson läuft los, Barbara läuft los. Und natürlich hacken sie das Ding ohne Problem. Und du denkst, naja gut, dann hättet ihr auch von Anfang an die Scheiße hacken können. Ich glaube, ihr hättet nicht mal in dieser scheiß Warte rumhängen müssen. Aber ist egal. Also wir suchen nicht nach Sinn, es ist egal. Ich suche bei Superheldenfilmen eigentlich nicht danach, warum ist jetzt jemand da. Aber wenn es mich so langweilt, dass ich die Zeit habe, mir solche Fragen zu stellen, dann ist es schon ein schlechtes Zeichen.
Aber die haben, glaube ich, wirklich gedacht, dass da noch mehr kommt, oder? Ich meine, allein dieser Move, dass Alfred da jetzt im Computer hochgeladen wurde und dann so Max Headroom-mäßig einmal da erscheint, haben die wirklich gedacht, wenn es jetzt einen weiteren Batman-Teil gäbe, dass die jetzt so mit so einem virtuellen Alfred da kommunizieren? Oder was war die Idee?
Nein,
er überlebt, aber ich meine, wofür
nein, es ging darum, weißt du, worum es ging? Es ging darum, wie kriegen wir Barbara in ihr scheiß Batgirl-Kostüm? Wie erklären wir, dass Barbara
und
Batgirl
das schon ist? Geschneidert ist, ja.
Genau so. Wo kriegt sie ihr Kostüm her? Ah, es ist schon für sie vorbereitet worden von Alfred. Und nicht nur das, sondern auch ein Motorrad hat er schon zur Seite gepackt. Ist alles schon zur Seite gepackt. Diese Fahrzeuge haben mich angekotzt. Auch.
Ja, die wurden auch so überinszeniert, ne? Also am Anfang geht dieses Ding hoch und dann klappt das noch auf und leuchtet und dann ist es ein Motorrad für Robin.
Warum ist denn das Batmobil ein Einsitzer? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Aber das ging wirklich darum, dass sie Spielzeuge verkaufen wollten. Das habe ich gelesen.
Ja, verstehe ich ja. Aber ich meine, eigentlich wäre es doch viel cooler zu zeigen, was die Fahrzeuge können. Ich meine, die Fahrzeuge stehen da, dann fahren sie los, dann gehen sie kaputt.
Jetzt redest du über jemanden, der Respekt vor dem Franchise und auch vielleicht Respekt vor dem Skript hat. So, und redest nicht wie jemand, der da einfach zynisch sagt, ey, können wir nicht noch eins einbauen? Batmobil geht da kaputt, dann braucht er Bat-Schlittenwagen.
Zu dem Zeitpunkt hat George Lucas schon gezeigt, dass du quasi Geld drucken kannst, wenn du Spielzeug verkauft kriegst in einem Film.
Ja, verstehe ich ja. Aber wäre es nicht cooler, auch zu zeigen, nicht so ein Ding sofort kaputt zu machen, sondern zu zeigen,
das ist dieser wahnsinnige Disrespekt. Die Kinder werden das schon fressen, so.
Nur es reicht.
Und jedes Fahrzeug kriegt ja eine coole Sache. Also zumindest eine, Freezes, Raketenschuss, Panzer, das Batmobil, bevor es dann eingeeist wird, hat ja irgendwie so ein Turbo und kann als einziges diesen Sprung auch schaffen. Motorräder sind bei kleinen Jungs beliebt, so deswegen hat Robin ein Firebird-Motorrad.
Redbird.
Die Schlitten und die neuen Anzüge sind halt fürs Endlevel, die sind ganz wichtig und die gab es auch so zu kaufen. Also
ja, okay, ich verstehe das alles konzeptionell, aber ich glaube, bei mir funktioniert das nicht. Ich glaube, wenn ich an mein früheres Ich denke, das Kleine, das fand das irgendwie viel cooler, wenn so ein Batmobil den Film über dabei war und ich dieses Auto auch lieb gewonnen habe.
Aber dann kaufst du ja nur eins.
3-4 Features hat, ja, aber dann dafür aus Überzeugung.
Aber das ist ja aber doch von der Zinsen egal.
Aus Überzeugung, oh süß. Ja, ich verstehe dich, aber das ist nicht, ich glaube, so denken die Leute nicht. Also es ist halt, ich weiß auch nicht. Wollen wir jetzt ein Fazit ziehen oder wollen wir noch weiter Kreis reden?
Also das ist für mich, ich verstand das immer so von wegen als Verneigung vor Adam West Batman und als vor Queer Culture Verneigung oder Aneigung, muss ich schon fast sagen. Aber für mich ist es halt nicht mal ein ironischer Watch. Also wir haben jetzt auch gerade hier rumgeulgt von wegen ein Trinkspiel draus. Ich hänge gerne mit euch ab, aber ich möchte diesen Film jetzt bitte in den nächsten 20 Jahren auch nicht nochmal
sehen. Ich möchte, wenn ich den sehe, schon besoffen sein. Nein, ernsthaft. Nee, ich möchte den auch nicht nochmal sehen. Ich möchte mal irgendwas sehen, was mir Freude macht wieder.
Ja,
mit euch.
Du hast Superman vorgeschlagen, finde ich gut.
Ja, ich weiß, dass Superman Returns nicht der geilste Film der Welt ist, aber ich weiß, dass er mir gefallen hat und ich weiß, dass ich Brandon Routh als Superman gut fand.
Wisst ihr, wer noch so eine gewisse Überdrehtheit hat, wo es aber funktioniert? Ich finde, Sam Raimi hatte mit seinen Spider-Man-Filmen eine
absolut,
gewisse Überdrehtheit.
Absolut, über
Spider-Man haben wir ja geguckt. Der dritte, ne, wo es gegen Venom und Sandman und sowas geht, da gibt es auch so eine Campiness, dass dann auf einmal der coole Peter Parker so ein Anzug Emo-Vollidiot ist.
Naja, wo Venom ihn schon so ein bisschen angefixt
genau,
hat.
Genau, genau. Aber Arsch. Das macht, natürlich ist das auch alles blöd, das ist kein guter Film, aber immer macht diese Überdrehtheit da Spaß und funktioniert irgendwie absolut. In diesem Universum. Auch der J.K. Rowling, der die ganze Zeit nur schreit und ich möchte Fotos von Spider-Man! Ja,
weißt du, dass du gerade J.K. Rowling gesagt hast, anstatt von J.J. Jameson? Das ist sehr lustig, ein schöner Versprecher.
Also John Jonah Jameson, und auch Venom, der ja genauso behauptet, dann zum Superbösewicht wird, indem er in der Kirche ist und sagt, ich finde das doof, dass Peter Parker alle Aufträge kriegt. Flupp. Weißt du, das hat eine Überdrehtheit, eine Kindlichkeit, das könnte auch ein Sonntagskantun sein. Aber Sam Raimi, weil er auch Comic-Liebhaber ist, kriegt, glaube ich, deswegen die Kurve. Das wäre jetzt eine kühne These von mir.
Also im Vergleich zu dem Film auf jeden Fall hier. Und ich fand halt, Sam Raimi auch hat immer Respekt vor den Charakteren gehabt. Und du hast gut, du hast diese Nummer mit Venom und so, aber du hast immer noch Kirsten Dunst, die super spielt und die alle in ihren Rollen auch funktionieren und gut sind. Also, weißt du, diese, da ist immer noch eine gewisse Tragik, ein Drama irgendwie drin, ja. Und selbst der dritte Sam Raimi ist Gold gegen Batman und Robin. Meine Meinung.
Ja.
Christian, deine Meinung.
Ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wirklich kein guter Film. Ich mag seine Buntheit, aber wie gesagt, dafür ist er mir auch dann eigentlich eine halbe Stunde zu lang, um ihn einfach nur als albernen Quatsch irgendwie wahrzunehmen. Dafür langweilt er mich, dann das finde ich ärgerlich.
Das ist mir aber des Öfteren schon aufgefallen, das ist ein Unterschied zwischen uns. Du magst echt knallbunte Sachen. So.
Ich mag bunt und ich habe auch nichts gegen also Filme, die so ein bisschen misslungen sind, so habe ich gar kein Problem mit. Also den gucke ich natürlich nicht so gerne wie jetzt einen guten Film so. Aber dann finde ich, dürfen die wenigstens unterhaltsam sein. So. Da darf ich nicht irgendwann mittendrin denken, oh, geht immer noch eine Stunde so. Es ist halt irgendwie.
Ich wünschte, ich hätte darüber lachen können. Ich wünschte, ich hätte sagen können, ja, der war einfach schön spackig und er hat mich totgelacht. Aber ich habe mich gewunden. Ich habe mich einfach wahnsinnig gelangweilt und gewunden. Und hatte das Gefühl, die geben sich nicht richtig Mühe. Weil selbst bei Slapstick möchte ich das Gefühl haben, dass die Leute sich Mühe geben. Oder dass da ein Spark ist, eine Energie, die mich mitnimmt. Und das hatte ich nicht. Und ich bin fast von mir selbst enttäuscht, dass ich hier sitze und sage, oh, der war so scheiße. Aber der war scheiße. Ist er auch noch.
Ist er auch.
Ja,
so. Ja, das war jetzt endlich eine lang angekündigte Weihnachtsfolge.
So unfassbar viel schlechter als Batman Forever. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht verstanden habe. Also Batman Forever finde ich auch schon keinen besonders guten Batman, ja, aber den finde ich absolut okay.
Ich trau mich nicht, mir den jetzt nochmal anzusehen.
Aber unsere Zuhörer können, wenn sie Lust haben, in den nochmal klicken.
Wow, gut gemacht.
Den haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir den bei Filme zum Dessert oder bei Let's Talk About Spandex
also
besprochen.
Auf jeden Fall bei Filme zum Dessert.de findet man den, egal.
Genau.
Aber wenn wir dabei sind, kannst du ja auch nochmal hinweisen, dass wir uns über Spider-Man schon mal unterhalten haben.
Genau,
über Spider-Man. Sam Raimi ist Special mit Darkman und Spider-Man 1. Erinnerst du dich?
Boah, stimmt. Das war ein super Double-Feature.
Ja, die ist wirklich gut.
Genau, geht auf filmezumdessert.de, lauscht in die ganzen tollen Folgen, die wir schon gemacht haben.
Wir haben es geschafft, mit einem Jahr Verspätung unsere Weihnachtsfolge.
Wir kommen mit so einer Leichtigkeit hier raus.
Ja, aber jetzt auch raus.
Ja.
Danke,
Janis. Okay, habt eine schöne Weihnachtszeit und
danke, ihr Süßen.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.